Hallo ihr Lieben, bevor es mit der Folge losgeht, ganz rasch eine Bitte in eigener Sache. Es ist Award Season, das heißt, es werden fleißig Preise vergeben und wir bei Weltwach, wir sind noch ganz begeistert und beseelt und dankbar, weil wir kürzlich für unsere Reisereportagefolgen, zum Beispiel zu Tansania, Irland und Niedersachsen, auf der ITB 2024 mit dem Columbus Radiopreis in der Kategorie Bester Podcast ausgezeichnet wurden. Und jetzt gibt es schon wieder die nächste Chance, einen Preis einzusammeln und die würden wir natürlich gern nutzen. Aber dazu brauchen wir euch, denn ihr könnt für uns abstimmen und zwar beim Deutschen Podcastpreis in der Kategorie Unterhaltung. Einfach Deutscher Podcastpreis und Unterhaltung googeln und dort für uns abstimmen. Oder auch in unseren Linktree in der Showbeschreibung schauen. Auch dort haben wir den Link für euch hinterlegt. Das geht innerhalb weniger Sekunden und wir wüssten eure Stimme wirklich sehr zu schätzen. Ganz lieben Dank und los geht's mit der Folge. Hallo ihr Lieben, ich freue mich sehr, euch in dieser Folge unser ganz neues Podcast-Format aus dem Hause Weltwach vorzustellen, nämlich Weltwach Extrem. Zu Gast ist einmal mehr Max Cameo, den kennt ihr vielleicht schon aus verschiedenen Folgen im regulären Weltwach-Podcast und auch in den Reiseflops war er einmal schon zu Gast, kommen wir gleich auch drauf zu sprechen. Und ich kann euch jetzt schon mal sagen, Jana und Miriam aus dem Weltwach-Team fanden diese Extremfolge fast noch besser, noch unterhaltsamer als einige unserer regulären Folgen mit Max. Es erwartet euch eine wahnsinnige Breite und Tiefe an Themen innerhalb von nur einer halben Stunde. Also lasst euch das nicht entgehen. Aber fangen wir mal beim Anfang an. Ihr fragt euch wahrscheinlich, Moment mal, halt, stopp, Weltwach Extrem, was soll das jetzt schon wieder sein? Deswegen erzähle ich euch am besten mal, worum es dabei gehen soll. Also in diesem neuen Format erzählen unsere Gäste von ihren herausforderndsten und ihren inspirierendsten Momenten unterwegs und davon, was sie aus ihnen gelernt haben. Das heißt, es geht also nicht wie im Weltwach-Podcast um einzelne Reisen, um bestimmte Expeditionen, ganz konkrete Projekte, die wir dann in aller Tiefe besprechen, sondern es geht eher um einen kurzweiligen Überblick über einige extreme Highlights der Reisehistorie unserer Gäste. Das kann die Überwindung körperlicher Erschöpfung sein, das können unvergessliche Begegnungen mit Tieren oder mit Menschen sein, die Konfrontation mit der Wucht der Natur oder auch kulinarische Eskapaden. Es sind ja einfach nun mal die kleinen und die großen Extremsituationen, die die Würze des Reiselebens ausmachen und die unsere Erinnerungen prägen. Und ihnen wollen wir uns also fortan in diesem neuen Format widmen. Dazu sei gesagt, es handelt sich um ein exklusives Format für die Mitglieder des Weltwach Supporters Clubs. Ja, wir haben uns wieder Gedanken gemacht, was wir euch noch so alles Gutes tun könnten, die ihr uns unterstützt. Das heißt also, mit Ausnahme dieser allerersten Folge hier, in deren Genuss ihr gleich allesamt kommen werdet, könnt ihr Weltwach Extrem im Supporters Club anhören. Genauso wie auch natürlich weiterhin unsere mittlerweile über 70 Plus Folgen, deren Zahl wird auch weiterhin ansteigen. Da haben wir auch noch so einiges in petto. Und in diesem Zuge, also mit dem Launch von Weltwach Extrem, unterziehen wir auch den ganzen Supporters Club einem Relaunch. Wir haben die Mitgliedspakete ein bisschen neu sortiert. Wir haben uns auch insgesamt neue Gedanken dazu gemacht, wie wir euch Danke sagen können für die Unterstützung. Denn ich habe es ja schon oft erwähnt und es stimmt auch nach wie vor. Wir haben den einen oder anderen Sponsor, ja, und das ist auch unerlässlich für unsere Finanzierung als kleine, unabhängige Medienunternehmung. Aber wir sind für unsere Arbeit auch nach wie vor weiter von eurer Unterstützung abhängig, also von den Mitgliedern des Weltwach Supporters Clubs. Und wir haben lange und immer wieder überlegt, wie wir das angemessen zum Ausdruck bringen können. Hoffentlich gelingt uns das mit den Neuerungen noch besser als zuvor. Ich bin jedenfalls gespannt auf euer Feedback. Also, bevor es gleich endlich mit der Folge losgeht, möchte ich es kurz nochmal zusammenfassen. Jedes Mitglied im Weltwach Supporters Club erhält ab einem Betrag von 2,50 Euro im Monat alle regulären Weltwach-Folgen ab Folge 106. Vorher war es leider nicht möglich, werbefrei, also ohne Sponsoren-Ads. Die bleiben euch dort also erspart. Und ihr haltet früheren Zugang, nämlich einen Tag vor ihrem eigentlichen Release kommt ihr in den Genuss der Weltwach-Folgen. Und ab dem zweiten Paket, das kostet euch 5 Euro im Monat oder 4,30 Euro, wenn ihr eine jährliche Mitgliedschaft abschließt, ab diesem Paket erhaltet ihr zusätzlich obendrein noch Zugang zu allen exklusiven Folgen von Weltwach Plus. Das kennt ihr ja schon. Da sind Folgen dabei mit Christine Thürmer, Michael Martin, Andreas Altmann, Lydia Möcklinghoff, viele, viele andere Weltwach-Favorites, aber auch viele Gäste, die ihr noch nicht aus der regulären Show kennt. Ihr erhaltet zudem Zugang zu den Folgen des besagten neuen exklusiven Formats Weltwach Extrem. Und zusätzlich werden wir euch künftig auch noch ein drittes exklusives Format anbieten, nämlich Weltwach Backstage. Und darin werden wir euch gelegentlich Einblicke hinter die Kulissen unserer Shows geben und unseres Reisens und unserer Arbeit an alledem, da danach viele von euch gefragt haben. Das heißt, in diesem Format seid ihr ganz nah dran an uns, an unserer Arbeit. Wir stellen das Weltwach-Team vor, wir verraten unsere Ideen und Pläne für die Zukunft, beantworten in Q&As eure Fragen und lassen euch vielleicht auch mal in die ein oder andere Redaktionskonferenz hineinlauschen und vieles mehr. Ihr könnt zudem an gelegentlichen Gewinnspielen teilnehmen. Ihr erhaltet hin und wieder mal Einladungen zu ausgewählten Weltwach-Aufzeichnungen, könnt dann also in gemütlicher Runde live digital mit dabei sein und unseren Gästen auch eure Fragen direkt stellen und das so auch, wenn ihr Lust drauf habt, mit in den Podcast schaffen. Es gibt noch weitere Pakete, da erhaltet ihr dann noch gratis Zugänge für eure Freunde und Familie, also Gastzugänge. Aber ich will es nicht weiter ausführen, im Wesentlichen war es das. Und wir werden sicherlich künftig auch noch das ein oder andere ausprobieren und verwerfen und erneuern und tweaken. Das hängt also ganz von eurem Feedback ab, denn für euch machen wir das ja alles. Alle Infos zum Supporters Club findet ihr nach wie vor auf www.weltwach.de unter Supporters Club. Und wenn ihr Spotify als Podcast-App verwendet, dann könnt ihr dort auch direkt nach Weltwach Supporters Club suchen und einfach den Anweisungen folgen. Dann ist es vielleicht für euch noch einfacher. Ja, und falls ihr, die ihr das hier gerade hört, schon Mitglied seid, dann natürlich danke, 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 danke. Und falls noch nicht, würde ich mich freuen, wenn dies alles euch ein Anlass ist, vielleicht doch mal vorbeizuschauen, eine Mitgliedschaft zu erwägen und unsere Arbeit am Weltwach-Podcast, aber auch an unserer neuen Weltwach-Klangreise, an den Reiseflops und auch an tierisch, an all diesen Podcasts, die wir mittlerweile betreiben, damit zu unterstützen. Lieben Dank. So, und jetzt habt ihr es geschafft. Das war eine lange Vorrede. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Es ist für uns und unser Fortbestehen einfach auch ein sehr wichtiges Thema. Und wir legen uns auch echt ins Zeug für euch. Ich hoffe, ihr merkt das mit den verschiedenen Bonusformaten, die wir jetzt also starten für den Supporters Club. Aber sei es drum, also jetzt geht's los mit der ersten Folge von Weltwach Extrem. Wie gesagt, die künftigen Folgen gibt's dann exklusiv im Supporters Club. Bitteschön und los geht's. Reisen am Limit. Unsere Gäste erzählen von ihren herausforderndsten und denkwürdigsten Momenten unterwegs. Dieses Mal Max Cameo. Herzlich willkommen, Max. Herzlich willkommen bei Weltwach Extrem. Schön, dass du da bist. Hi.
Ja, extremer Typ. Max Cameo passt, würde ich sagen. Ne?
Würde ich auch sagen, passt. Deswegen freue ich mich, dass du am Start bist. Und es geht natürlich direkt auch los mit der ersten Frage. Was war denn die für dich körperlich anstrengendste Reise, die du je unternommen hast? Kommt dir dazu was in den Sinn,
ja,
wenn ich dir das so vor die Füße werfe?
Ja, definitiv, auf jeden Fall. Ich würde tatsächlich sagen, dass, das liegt noch gar nicht so lange zurück, als ich in der Navajo Nation unterwegs war mit meinem Freund Louis Williams und wir am Bears Ears Monument unterwegs waren, wir da diese riesigen Felsformationen erklommen haben zusammen in senkender Hitze bei, ich weiß es nicht, wie viel Grad es waren, mit Sicherheit über 30 und die Wasserflasche irgendwie gefühlt nach 2 Stunden bis auf das letzte Viertel leer war. Wir parallel noch gefilmt haben und alle Kameras und alle Handys wegen Hitze und Überhitzung versagt haben, sodass wir schlussendlich mit 4 iPhones weiterfilmen mussten. Wir mussten immer das eine abkühlen lassen, irgendwo an die Wasserflasche dran, in den Rucksack, dann wieder mit dem anderen.
Krass.
Und das Lustige war, dass ich das währenddessen so gar nicht gemerkt hatte. Ich hatte so einen Drive, ne? Also wir haben da an manchen Tagen haben wir 9 Stunden wirklich in der Hitze dort gefilmt und waren unterwegs auf diesen ganzen Kuppen.
Gefilmt für deinen YouTube-Kanal.
Der Drive hat einem einfach irgendwie die Power gegeben, aber es war dann auch wirklich da drin gar nicht so extrem. Es ist manchmal so, wenn wir jetzt Marcia, meine Freundin, die alles für mich filmt, wenn wir jetzt darüber reden, dass wir uns fragen, wie haben wir das geschafft?
Ich meine, wenn die Geräte schon alle überhitzen, dann liegt es ja nahe, dass euch irgendwann auch die Überhitzung drohen könnte.
Absolut, ne? Aber irgendwas hat uns die ganze Zeit weitergetragen und Louis, ja, als ein Navajo, bei den Navajo ist es ja kulturell so, dass man sowieso immer viel läuft und traditionell sind die Navajo immer morgens aus ihrem Hogan, aus der traditionellen Behausung raus und dann Richtung Sonne gelaufen und dann später ging es zurück. Das heißt, für die Navajo selber ist es normal und es hat uns so mitgezogen, dass es für uns auch normal war. Aber ja, irgendwo erst in der Retrospektive war es so, ey, dass da keiner von uns abgeschmiert ist oder umgekippt ist, so auf diesen ganzen Stunden irgendwie, wenn schon die Technik die ganze Zeit versagt hat irgendwie. Ja, aber wir hatten den Drive und haben es einfach irgendwie nicht gemerkt, ne?
Ja, sieht man mal, was der Drive alles ermöglichen kann. Sehr gut, ja. Was war die mental anstrengendste Reise, die du jemals unternommen hast?
Mental anstrengendste Reise war tatsächlich eine Reise nach Tschechien, die meine Abschlussklassenreise war.
Aha, okay.
Von der Realschule. Unsere Abschlussklassenreise.
Jetzt bin ich gespannt, ja, warum die so anstrengend war.
Also man muss dazu sagen, wir hatten eine sehr komische andere Lehrerin und also die Parallelklassen sind nach Lorette de Mar saufen gefahren, die anderen waren schon vorher im Skiurlaub und unsere Lehrerin, nee, wir fahren nach Tschechien. Wir so, ja, geht's denn wenigstens nach Prag? Nee, nach Prag geht's nur 2 Tage, die anderen Tage geht's nach Marianska.
Aha.
Frag mich nicht, wo Marianska liegt. Kannst du mal googeln, dann siehst du das. Und
dann siehst du das, ja. Sehr nett von dir. Danke für die aussagekräftige Info. Ja.
Muss ich selber mal gucken, wo das liegt. Habe ich noch nie geguckt. Damals gab es ja nur Karten, also Papierkarten. Naja, auf jeden Fall es war Sommer, ne? Abschlussfahrt, es war heiß und wir sollten eine Kanutour machen. Ja, und wir waren alle so um die 16. Das Einzige, was wir im Kopf hatten, war Kiffen, Saufen und Mädchen. So.
Ja. Ist ja schon mal einiges.
So immerhin. Typisch.
Ja,
ja, genau. Ne? Also Kanutour hatten wir sowieso keinen Bock drauf. Und aber auch die Kanutour-Veranstalter und die Lehrer hatten auch irgendwie keinen Bock auf diese Kanutour. Das hieß dann für uns, wir haben ein Lunchpaket gekriegt mit einer Capri-Sonne, einem Butterbrot und zu viert ein Kanu. Und dann hat gesagt, ja, lasst mal knacken jetzt. Das Problem war, es war so heiß, dass dieser Fluss, in dem die Kanutour stattfinden sollte, nicht wirklich viel Wasser getragen hat, dass man überhaupt Kanu fahren konnte. Kein Scheiß. Ja?
Ja.
Also es war nicht möglich, Kanu zu fahren. Du konntest Passagen manchmal dich da reinsetzen und fahren, aber ansonsten hieß es für uns in unseren jungen Minds so, dass wir die Kanus auf unsere Schulter nehmen mussten und einfach diesen beschissenen Fluss entlang warten, bis wir an den Punkt kommen, wo uns diese Kanu-Leute dann wieder einsammeln. Und was mental daran so schwierig war, pass auf, das Capri-Sonnen-Päckchen war natürlich leer dann nach 10 Minuten, ne? Du hattest da nichts mehr zu trinken.
Das hält nicht für ewig, das ist nachvollziehbar.
Und läufst durch dieses Flussbett. Und links und rechts von diesem Flussbett hatten anscheinend die Tschechen so Gartenlauben.
Ja.
Das heißt, die haben alle im Hochsommer da gesessen mit Bier und Wasser und die ganze Zeit getrunken. Und ich kann mich erinnern, dass ich war so kurz davor damals so. Also ich habe mich nicht getraut. Ich war kurz davor, zu den Leuten zu gehen und zu fragen, ob die mir was zu trinken geben. Und wir waren einfach auch so mental, hatten wir keinen Bock mehr, dass wir einfach gesagt haben, scheiß drauf, wir lassen das Kanu jetzt einfach hier liegen so und setzen uns hier hin und gucken einfach, was passiert. Also wir sind dann gefühlt wirklich 2 Stunden durch dieses Flussbett und hatten die ganze Zeit das Gefühl irgendwie so, scheiß auf alles, wir legen uns einfach hier hin und geben auf, weil wir waren ja damals noch keine Reisenden, so gefühlt. Ne? Wir waren einfach junge Leute auf ihrer Abschlussfahrt, die ganz andere Dinge im Sinn hatten, als das zu machen, eine Kanutour ohne Wasser mit einem schweren Kanu auf den Schultern.
Der Ehrgeiz fehlte, ihr wolltet einfach Spaß.
Genau, ja, und da diesen Ehrgeiz, wie du schon sagst, zu entwickeln, das dann durchzuziehen irgendwie, das hat mir danach total viel gegeben, tatsächlich. Es hat mir gezeigt, so okay, wenn ich einfach durchziehe, so, dann komme ich zu dem Ziel, an das ich möchte irgendwie so. Deswegen war das mental für mich, um weit in die Vergangenheit zu gehen, sehr, ja, anspruchsvoll.
Sehr anspruchsvoll, aber ihr habt es dann ans Ziel geschafft. Welche Rolle hast du gespielt da im Teamgefüge? Warst du eher der Nörgler und Hater oder hast du deine anderen 3 Kumpanen dann, die mit dir das Boot geschleppt haben, eher motiviert und angetrieben?
Ich glaube, wir haben irgendwann am Anfang, das ist ja vielleicht auch sowas, was man in solchen Situationen, am Anfang ist man noch total in seiner Rolle, ne? Also ich so damals war ich ja mehr, sagen wir mal, der Klassenclown irgendwie so, ne? Hab immer meine Witze gemacht irgendwie. Wir waren aber irgendwann so ernüchtert, glaube ich, dass wir haben einfach irgendwann gar nicht mehr geredet. Wir haben einfach nur dieses Kanu auf unseren Schultern gehabt und sind einfach nur noch die ganze Zeit gegangen und wussten auch den Punkt nicht.
Und habt euch gefragt, wer zur Hölle euch das eingebrockt hat und wie es dazu kommen konnte.
Ja, und wohin? Keine Ahnung. Ja, genau.
Ja, irgendwo im Nirgendwo in Tschechien im trockenen Flussbett mit einem Kanu. Hätte auch ein schöner Reiseflop werden können, die Geschichte. Aber hier ist es auch
wunderbar. Auf jeden
Fall. Sehr gut. Genauso wie auch die nächste Frage wahrscheinlich schon durch den einen Reiseflop beantwortet wird, könnte ich mir vorstellen, den wir schon aufgezeichnet haben, also für unseren Podcast Reiseflops. Ich stelle sie trotzdem mal. Wo und auf welche Weise hast du deine unangenehmste Nacht auf Reisen verbracht?
Ja, das solltet ihr euch dann tatsächlich in der Reiseflops-Folge über Arkansas anhören. Also
ich sage nur so viel, sag du.
Genau, der tätowierte 1,90 Meter, 120 Kilo Typ mit der Machete am Herz und in Todesangst. Aber warum, das müsst ihr in der Folge erfahren.
Das als kleiner Teaser, also bei den Reiseflops mal nach der Folge mit Max Cameo Ausschau halten. Was war, wenn sich das überhaupt sagen lässt, aber das ist ja halt die Herausforderung in diesem Format, was war die herzerwärmste oder auch die inspirierendste Begegnung, die du auf deinen Reisen mit einem Fremden hattest? Oder natürlich einer Fremden?
Wow. Ja, die herzerwärmste war tatsächlich in New Orleans mit einem wohnungslosen Menschen, den ich vor unserem Apartment, das wir da bewohnt haben, habe auf der Straße stehen sehen, der aufgrund einer Rückenverletzung mit wirklich Mühe und Not nur über die Straße gehen konnte und dem ich über die Straße geholfen habe, weil er dort zu einer Tankstelle gehen wollte, der sich dann in seiner körperlich schlechten Verfassung an eine Laterne gelehnt hat. Und ich bin immer sehr emotional berührt, wenn ich darüber spreche. Ich bin dann wieder zurückgegangen, nachdem ich ihm über die Straße geholfen hatte, und habe gesehen, dass er mit einem 5-Dollar-Schein die ganze Zeit wedelt und Leute fragt, ob die ihm was zu essen kaufen in dieser Tankstelle. Und dann bin ich wieder hingegangen und in dem Moment, wo ich hinkomme, sackt er so zusammen und ich frage ihn, ist alles okay? Er sagt, ja, die lassen mich nicht in den Laden, weil ich stinke. So. Und dann habe ich gesagt, was willst du denn haben? So hat er gesagt, ich hätte gerne ein paar Chips und was zu trinken. Und dann bin ich halt reingegangen und habe ihm was zu essen und was zu trinken gekauft, habe ihm das rausgebracht und hatte, ja, irgendwie, ich kann das nicht beschreiben, ich habe dem Menschen in die Augen gesehen und es gab so oft Momente, wo ich arme Leute getroffen habe, wo ich Leute in ausweglosen Situationen getroffen habe, aber man nimmt das wahr, man hält aber so eine emotionale Distanz und dieser Mann hatte sowas von klare Augen. Ich habe also gesehen, dass er auf der Straße war, nicht weil er abhängig war, sondern weil einfach ein paar Sachen in seinem Leben schiefgelaufen sind und er auch ja wahrscheinlich keine Versicherung hatte für seine körperlichen Probleme. Und ich habe ihm in seine klaren Augen geguckt und mir einfach nur gedacht, ich kann den nicht, was soll ich machen? Ich kann den nicht hier sitzen lassen, so. Und dann bin ich zurück zum Apartment, habe zu Marcia gesagt, ich weiß nicht, was wir machen sollen. Lass uns unser Auto nehmen, lass uns da hinfahren, lass uns ihn schnappen irgendwie und fragen, was wir für ihn tun können, so. Und dann haben wir ihn in unser Auto gepackt und dann habe ich ihn gefragt, wo können wir dich hinfahren irgendwie. Dann hat er gesagt, dass er mit dem Bus halt da draußen hingefahren ist, weil es da so eine Station gibt, so eine Charity-Station, wo er manchmal was zu essen bekommt, die war aber schon zu, deswegen war er praktisch umsonst so weit mit dem Bus gefahren und hat auch kein Busgeld mehr. Dann habe ich ihn gefragt, gibt es irgendwo, wo du unterkommen kannst? Sagt er, nein, ich wohne in Downtown, da an den Treppenstufen, an so einem Bankgebäude, da leben viele andere Leute. Und
also draußen logischerweise, ne?
Ja, dann haben wir ihm geholfen, ins Auto zu kommen und er hat sich geschämt, er hat gesagt, ihr müsst mich nicht anfassen, weil ich rieche und so. Ich sage, hey, Mann, scheiß drauf, so, weißt du? So, wir haben ihn unter unsere Arme genommen, haben ihn ins Auto gesetzt und ja, irgendwie in unserer Situation halt das Mindeste getan, was wir irgendwie tun konnten, eben dieses Busgeld zu ersparen und ihn dort abzusetzen, wo er lebt halt, ne? Obdachlos in dieser Zeltstadt da. Dann habe ich ihm noch das, was ich im Auto hatte, ich hatte noch Decken und Tarps irgendwie, habe ich ihm noch gegeben. Ich habe ihm noch zu essen gegeben, habe ihm noch Geld gegeben. Wir sind in unser Auto gestiegen und haben geweint, ne? So, weil wir, es war einfach irgendwie, ich kann dir das nicht beschreiben, so diese, der Mann hatte einfach ein gutes Herz, so. Wir haben ihn angeguckt, er hat uns angeguckt, wir haben ein bisschen voneinander erzählt, unsere Wege haben sich irgendwie getroffen, wir waren in verschiedenen Situationen, auch in verschiedenen Lebensrealitäten, aber wir haben mal wieder gesehen, dass es irgendwo auch keinen Unterschied zwischen uns gibt. Und die Geschichte von ihm, die hat uns eigentlich noch lange danach bewegt und macht uns immer wieder emotional, wenn wir daran denken. Und das Lustige ist, was heißt Lustige, dass Marcia erst vor 2 Tagen mir einen Text gezeigt hat, den sie darüber geschrieben hat, über die Begegnung mit diesem Menschen. Hm. Und ich denke oft an ihn und ich denke, ich wünsche mir von meinem ganzen Herzen, dass es ihm gut geht, dass es vielleicht einen Wendepunkt auch bei ihm gibt. Irgendwie. Also jemand, den ich irgendwie nicht vergessen kann, der mich einfach unglaublich berührt hat, weil er wirklich, er war hilflos, aber er war irgendwie so rein. Ich kann das nicht beschreiben. Man hätte dabei sein müssen, um das zu spüren.
Du beschreibst es schon hinreichend bewegend und ist vor allem deswegen auch eine krasse Geschichte für mich, weil hier in New York, wo wir jetzt leben, natürlich bekanntlich, genau wie vorher in L.A. leider auch, eben auch sehr, sehr viele Obdachlose unterwegs sind. Ja. Und man mit diesen Zuständen, Umständen ja nur zurechtkommt, würde ich mal behaupten, indem man abstumpft und eigentlich diese Empathie, die wir uns alle gerne selbst, glaube ich, zusprechen würden, ablegt. Weil sonst müsste man eigentlich bei jedem dieser Menschen stehen bleiben und verzweifeln, dass diese Menschen unter uns rumliegen und wir einfach an ihnen vorbeigehen. Ja. Aber man kann natürlich auch nicht an jedem stehen bleiben. Ich bin da selbst manchmal, naja, es ist auch so eine banale Erkenntnis, ne? Weil es geht uns ja allen so, dass wir hin und wieder Obdachlosen begegnen und dann jetzt auch hin und wieder mal weitergehen und verrichteter Dinge. Aber manchmal habe ich so Momente, in denen ich dann doch erschrocken bin, wie wir als Gesellschaft und ich auch persönlich in der Lage sind, unsere Empathie abzulegen und einfach das so hinzunehmen. Und manchmal gibt es dann eben aber doch diese Momente, die durchstechen.
Ja. Genau. Und ich habe das ja auch. Ich bin so viel in den USA unterwegs. Ich habe das genauso wie du. Und es gibt dafür, glaube ich, keine gerechtfertigte Entschuldigung. Wir können uns dafür nicht entschuldigen, dass wir das tun. Es gibt wichtige YouTube-Kanäle, wie zum Beispiel Invisible People, die darauf sehr viel aufmerksam machen und wichtige Arbeit leisten. Aber ich glaube schon, dass diese Momente auch wichtig sind, wo wir halt den Blick in die Augen der Menschen machen. Und er hat in diesem Moment das ausgelöst und wir haben in diesem Moment das einfach getan, was wir tun konnten, und es war mit Sicherheit viel zu wenig. Es hat uns so viel mitgenommen. Du kannst dir nicht vorstellen, ich habe wie ein Kind geweint. Es hat mich sowas von runtergerissen. Wirklich. Ich habe, glaube ich, ich heule nicht so, wenn mein Hund stirbt. So, also meine ich jetzt, weil ich habe noch weniger Erfahrung mit Tod innerhalb von meiner Familie. Deswegen habe ich jetzt den Hund als engstes genommen. Meine Großeltern leben zum Glück noch. Mein anderer Großvater, zu dem hatte ich nicht so ein enges Verhältnis. Aber das ging mir so nahe, ne, als wäre das jemand gewesen, der irgendwie ein Familienangehöriger ist. So, deswegen habe ich jetzt meinen Hund dann praktisch als Beispiel genommen, weil ich nur diese tiefen Trauererfahrungen hatte, bis jetzt wenn Haustiere von mir gestorben sind irgendwie. So.
Ist jetzt nicht leicht, von dieser Story weiterzumachen. Wir machen es aber dennoch. Und zwar mit der Frage, wann und wo, wir versuchen jetzt umzuschalten, hast du auf deinen Reisen das extremste Wetter erlebt? Gibt es da ein Erlebnis, eine Erinnerung, die hervorsticht?
Extremstes Wetter habe ich erlebt in Texas tatsächlich. In Texas bin ich mal in so Tornado-Season reingefahren. Und das Lustige war, also diese Wetterfront war vor uns und wir mussten weiterfahren. Und es sind uns irgendwann nur noch Autos entgegengekommen und keiner fuhr mehr in die Richtung,
ans Nachdenken gebracht? Ans Hinterfragen?
Ich sag ja, also wie gesagt, der Typ, der in Arkansas da mit der Machete schläft, aber auch da diese Wetterextreme, auch in Texas. Ich habe ins Auge des Sturms geblickt und habe gesagt, wir fahren jetzt da durch.
Hier komme ich. Ja. Der Sturm soll Angst vor mir haben.
Hab nichts mehr gesehen. Ne? Also der Regen wurde irgendwann so stark, dass Scheibenwischer haben schon gar nichts mehr gemacht. Du bist nur noch intuitiv irgendwie gefahren. Das Gute war, wie gesagt, uns kamen halt nur noch Autos entgegen, die dem Unwetter geflüchtet sind. Dementsprechend wusste ich, wir fahren jetzt in niemanden rein irgendwie. Aber das war wirklich, also du hast nur die Windhosen links und rechts von dir gesehen. Der Himmel war so dunkel, als wäre es Nacht gewesen und einfach rein.
Okay, da lacht er. Ein verrücktes Lachen. Aber es ist ja dann offenbar gut gegangen.
Ja.
Okay. Und ich meine, ein paar Jahre später, das hast du uns in deinem letzten Auftritt im regulären Weltwach-Podcast erzählt, Folge 329. Mittlerweile hast du ja sogar von den First Nations, von den Ojibwe, den Native-Namen Wind erhalten. Also auch da schließt sich der Kreis, genau. Sogar, auch wenn das jetzt nichts mit dieser Begebenheit zu tun hat.
Doch.
Ach doch.
Ja, das kann natürlich sein, wenn das tragende Element vielleicht für mich auch ist, dass ich mich auch mit diesem Element dann relativ gut verbinden kann. Vielleicht, dass es mir dann so auch gar nicht die Angst macht. Ich hab vor Stürmen oder so, habe ich keine Angst. Also da gehe ich rein. All in,
na gut.
Ich soll mich bei den Tornadojägern bewerben.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich meine, wir hatten dazu auch eine Folge, ich weiß jetzt nicht, ob die schon draußen sein wird, wenn diese Folge erscheint, mit Dennis Oswald, extreme Wetter, da geht es auch um Tornados, also kannst du dir gerne mal anhören, könnte dich interessieren,
ja.
Was er da so zu berichten hat.
Oder Dennis nimmt mich mit.
Ja, nächstes Mal soll er dich mitnehmen, können wir gerne eine Anfrage rausschicken. Ja. Wie sieht's mit, wenn du schon keine Angst vor Stürmen hast, wie sieht's mit wilden Tieren aus? Was war deine beeindruckendste, denkwürdigste, vielleicht ja auch lustigste Begegnung mit einem wilden Tier?
Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich tatsächlich, die Tiere sind irgendwie meine Freunde. Ich habe tatsächlich mit wilden Tieren überhaupt gar keine Probleme. Wenn ich mit Louis unterwegs bin, meinem Kumpel, und wir irgendwie da Monument Valley oder so unterwegs sind, wo es viele Mountain Lions und Cougars und sowas gibt, ne? Mhm. Dann sage ich immer zu Louis, Louis, hast du denn mindestens eine Waffe dabei? Falls da mal einer kommt, sagt, Bro, I'm native, I talk to them. So, ja. Und den Spirit habe ich irgendwie mit übernommen, irgendwie so, das gar nicht. Es sind eher dann die Haustiere, die dann was machen. Also mir hat tatsächlich mal ein Dobermann in den Hoden gebissen bei einem Videodreh für den Rapper Kollega.
Okay. Also ich würde sagen, das erfüllt die Kategorie beeindruckende Begegnung mit einem Tier. Oder zumindest denkwürdig. Ja. Aber offenbar, wir wollen nicht ins Detail gehen, aber es ist dann irgendwie alles dran geblieben.
Es ist alles dran geblieben. Ich war im Krankenhaus. Du musst ja immer an der Rezeption dann sagen, was du hast. Ich würde jetzt ungern sagen, was ich habe. Kann ich einfach einen Doktor sehen? Nein, sie müssen mir schon sagen, was sie haben. Ist ja ein Dobermann, hat mir in die Eier gebissen. Und dann bin ich zum Aufzug und bin dann mit dem, in dem Moment, wo ich den Aufzug drücke, kam mir das Klingelgeräusch und die Damen an der Rezeption dachten wahrscheinlich, ich bin schon drin. Ich habe dann nur den ganzen Schwesternraum lachen gehört.
Oh Mann, ein Schlag ins Gesicht.
Und eine Anekdote dazu noch, dass der Videodreh war in so einem Bunker in Siegen und wir mussten relativ weit fahren, um zum Krankenhaus zu kommen. Ja. Und auf dem Weg zum Krankenhaus, ich hatte einen Kollegen dabei, sagt mein Kumpel zu mir, und jeder, der sich schon mal beim Rasieren oder so in den Hoden geschnitten hat, weiß, wie das blutet. Jetzt muss man sich vorstellen, das hat einem Hund da reingebissen. Ne? Das Blut läuft dir bis in die Schuhe da unten. Ne? Das läuft halt die ganze Zeit durch. Boah. Und mein Kollege auf dem Weg zum Krankenhaus sagt zu mir, Bro, meinst du, wir können noch mal eben kurz bei mir zu Hause anhalten, damit ich mein Handy laden kann? Ich habe mein iPhone-Ladekabel nicht dabei.
Da wurdest du doch wahrscheinlich etwas ungehalten, oder?
Ich wurde tatsächlich ungehalten, ja, genau.
Ja. Das sei dir gut. Mein Gott, also das ist hier eine Folge mit einer rekordverdächtigen Bandbreite an Themen, würde ich mal behaupten. Nicht schlecht, mal gucken, was noch so kommt. Welches ist die seltsamste oder auch exotischste Delikatesse, die du auf deinen Reisen probiert hast?
Exotischste Delikatesse. Tesse, lass mich mal kurz überlegen. Also
für dich
überlegen.
Subjektiv exotisch, das ist ja mal so ein blöder Begriff, Exotik, ganz subjektiv.
Ja, die Filipinos haben mich mal dazu genötigt, Balut zu essen.
Was ist das?
Naja, das ist ein Ei, in dem das Küken schon etwas entwickelt ist.
Mhm.
Genau.
Ja. Wie war's?
Ja, ein bisschen unangenehm. Also, ja, wenn Leute sich abgewöhnen wollen, Fleisch zu essen und andere tierische Produkte, kann Balut auf jeden Fall dabei helfen, weil dann weiß man, was in einem Ei eigentlich drin ist und was daraus entstehen kann. Ne?
Ja. So. Ja. Gibt's eine Geschichte über ein besonderes, ein atemberaubendes Naturphänomen, das dich irgendwann irgendwo mal in tiefe Ehrfurcht versetzt hat?
Die Natur versetzt mich ja täglich eigentlich in tiefe Ehrfurcht. Mhm. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass die Sonnenuntergänge in Kalifornien für mich immer etwas ganz, ganz Besonderes sind.
Ja,
ja, also
das kann ich nachvollziehen.
Sonnenuntergang, also der schönste Sonnenuntergang, den ich jemals erlebt habe, war, wenn man den Pacific Coast Highway von Santa Monica aus Richtung Santa Barbara fährt und am Deers Creek stoppt,
ja,
und sich dort den Sonnenuntergang anschaut. Das war der schönste Sonnenuntergang, den ich bisher in meinem Leben gesehen habe.
Wow, die Strecke bin ich des Öfteren gefahren, aber an der Stelle habe ich, glaube ich, nie gehalten.
Aber kennst du, ne, Deers Creek? Ist relativ nah noch nach Malibu, ne? Also es ist so, ich weiß nicht, eine halbe Stunde oder so nach Malibu oder 20 Minuten, ich weiß es auch nicht mehr genau so. Ist auch schon tatsächlich lange her, war schon vor 8, 9 Jahren oder so, dieser Sonnenuntergang.
Hat sich eingefräst.
Ja, war wirklich schön.
Schön, okay. Welches ist das seltsamste, das ungewöhnlichste Verkehrsmittel, das du auf deinen Reisen mal benutzt hast?
Jetzt, da muss ich jetzt wirklich überlegen, was habe ich überhaupt seltsame Verkehrsmittel genutzt?
Und was ist das schon? Nee,
ich kann tatsächlich nicht sagen, dass ich in besonders seltsamen Verkehrsmitteln unterwegs war. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich einmal von Berlin zurück ins Sauerland fahren wollte und in
Sag
Magdeburg
jetzt nicht die Deutsche
war
Bahn, das wäre jetzt natürlich der Kalauer schlechthin.
Nein, das ist nur die Story. Ich musste in Magdeburg war Stau, die Autobahn war zu, es stoppte, man kam nicht runter, irgendwann setzt es sich wieder in Bewegung und ich war so schlau, mir eine Route auszugucken, wie ich bei Magdeburg abbiegen kann, dann Landstraße fahre, um dann nach dem Stau wieder auf die Autobahn zu gucken. Ich habe aber nicht ins Detail gezoomt, denn ich habe mich gewundert, sagst du zu der Person, die mich begleitet, ich so, warum fahren die Leute alle nicht hierher? Die Strecke ist doch, das ist eine gute Abkürzung, so, das sieht man doch auf der Karte. Ich habe aber nicht gesehen, dass in der Mitte halt ein Fluss war, wo keine Brücke angezeichnet war. Ja, und irgendwann kam dann ein Zeichen, wo das stand, dass da eine Fähre kommt. Und dann mussten wir mit der Fähre fahren. Also es war nicht jetzt seltsam, sondern es war einfach lustig. Ich wollte einen Umweg fahren, um dann vor einer Fähre zu stehen, wo man eine Stunde wartet, um dann mit der Fähre den Umweg zu machen, um dann wieder noch später, während der Verkehr wieder fließt, im Grunde genommen dann auf die Strecke zu kommen. So, das.
Der Reiseprofi, ja, sehr gut.
Ja.
An welchem Ort hast du dich am weitesten von zu Hause entfernt gefühlt?
Am weitesten von zu Hause entfernt gefühlt. Habe ich mich schon mal am weitesten von zu Hause entfernt? Ich war ja schon weit weg von zu Hause, aber tatsächlich entfernt gefühlt.
Muss ja aber keine echte geografische Distanz sein. Ne? Manchmal kann es ja auch eine Situation sein, Umgebung, eine Interaktion, wo man denkt, mein Gott, jetzt bin ich ja aber in einer ganz anderen Welt unterwegs.
Ich möchte jetzt nicht schon wieder Arkansas sagen, deswegen suche ich nach...
Das ist jetzt für diejenigen, die es noch nicht gehört haben, nochmal der Verweis auf die grandiose Reise-Flops-Folge mit Max. Ja, okay.
Ich muss tatsächlich sagen, ich fühle mich ja irgendwo immer willkommen und ja, ich weiß nicht. Also ich mache mir mein Zuhause auch dort, wo ich bin. Muss ich passen.
Nö, ist ja gut. Vielleicht liegt das ja, ich will jetzt nicht direkt die Küchenpsychologie-Maschinerie anwerfen, aber vielleicht, ich meine, wir haben ja in den Weltwachfolgen ausführlich über deinen Weg gesprochen. Vielleicht kennst du dich mittlerweile tatsächlich so gut. Ruhst ein Stück weit
genau.
in dir,
kann sein.
Dass du einfach in dir selbst zu Hause bist, wo auch immer du bist.
Kann sein, ja.
Bist du auf den Reisen schon mal, und ich weiß natürlich, die Antwort in deinem Fall lautet tatsächlich ja, bist du schon mal in eine lebensbedrohliche Situation geraten?
Ja.
Und ich rede jetzt nicht von Arkansas, wo
das Lustige ist, war ja gefühlt 100 Mal in lebensbedrohlichen Umgebungen, aber es hat mir nichts ausgemacht, ne? Das ist irgendwie tatsächlich vielleicht das der Unterschied bei mir. Also ich war an Gegenden, ich war umgeben von Menschen, ich habe an Tischen gesessen mit Mördern, mit Leuten, die 40 Jahre im Gefängnis gesessen haben, die Leute umgebracht haben, aber ich habe mich nicht unwohl gefühlt.
Das bezieht sich jetzt auf deine Vergangenheit in Gangs, im Rotlichtmilieu und aber natürlich
Videos,
auch
genau, Reportagen
auch in deine, so, die ich auf deine Arbeit als YouTuber, wo du genau in diese Welten dann ja später auch nochmal eingetaucht bist.
Ja, oder ich habe in Los Angeles gestanden, bin zu Leuten gegangen, die ich nicht kannte, und jeder von denen hatte eine Waffe im Gürtel irgendwie, ne? Mexikanische Gangmitglieder. Da habe ich einmal vor ein bisschen Unsicherheit, ist mir die Zigarette einmal aus dem Mund gefallen. Das war mir dann ein bisschen peinlich, aber mehr auch nicht.
Da hast du dann doch mal gemenschelt, ja?
Ja, ja.
Nochmal Nervenflattern gezeigt, ja.
Ja.
Was ist, wir kommen auch so langsam zum Ende, was ist das merk- oder denkwürdigste Souvenir, das du von deinen Reisen mitgebracht hast?
Wow, das denkwürdigste Souvenir. Wow, ich habe so viele Sachen mitgebracht, ja. Ich habe schon früher aus Afrika Sachen mitgebracht. Aber ich würde tatsächlich sagen, dass ich habe von jemandem in der White Earth Reservation eine Chanupa. Chanupa ist das Dakota-Wort für Pfeife, eine handgemachte Tabakpfeife bekommen, die sehr heilig ist und die man nur zu zeremoniellen Zwecken mit initiierten Leuten rauchen würde. Die habe ich hier, liegt gerade auch eingepackt neben mir, denn die soll eigentlich nicht offen liegen.
Hast du sie mal schon benutzt?
Ich habe die tatsächlich benutzt und mit meinem Vater zusammen geraucht. Ich weiß nicht, ob wir auch über die schwierige Beziehung mit meinem Vater und mir schon mal gesprochen haben früher.
Ja, in der ersten Folge.
Die ist inzwischen sehr viel besser geworden. Und es war ein tiefer Wunsch von meinem Vater, der mich sehr beneidet auch für meine Erfahrungen, die ich da machen konnte, meinem Vater das Geschenk zu machen, mit dem gelernten Ritual zu ihm zu kommen und mit ihm zusammen die Pfeife zu teilen.
Das ist aber auch schön, dass er diesen Wunsch verspürt und auch äußert, nicht wahr? Mhm. Weil das ja auch zeigt, dass er deinen heutigen Lebensweg auch schätzt, respektiert, ernst nimmt.
Ja, ja.
Was ist die wertvollste Lektion, die du aus der Bewältigung von Herausforderungen auf deinen Reisen gelernt hast?
Dass es keine Grenzen gibt, irgendwo hinzugehen, wenn man mit Respekt und offenem Herzen geht, außer nach Arkansas.
Ach, Max, also ein besseres Schlusswort hätte ich dir jetzt auch nicht texten können.
Nein, es ist ja irgendwie so blöd. Ne? Ich habe mich ja bei der Arkansas-Geschichte habe ich mich ja selber ein bisschen blöd gefühlt, wie ich das da erzählt habe. Aber ich musste das einfach in die Bilder packen. Und nochmal, ich hoffe, dass mir niemand böse ist für diese Folge irgendwie. Aber
auch da jetzt nochmal, also das bezieht sich auf die Reiseflops, liebe Leute. Da müsst ihr jetzt wirklich reinhören. Also jetzt, wenn ihr jetzt nicht neugierig seid, dann weiß ich auch nicht. Also Arkansas, gut, dann haben wir das hier auch nochmal untergebracht. Ja. Max, ich danke dir herzlich. Jetzt warst du bei Weltwach, dreimal schon, glaube ich. Jetzt warst du bei den Reiseflops, jetzt auch noch bei Weltwach Extrem. Du bist uns treu, du bist loyal. Ich danke dir dafür. Ganz lieben Dank. Mach's gut. Ciao, ciao. Jo,
danke schön.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.